Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. In vielen europäischen Städten gehören sie schon zum Straßenbild. Nun hat der Bundesrat grünes Licht gegeben. Elektroroller sollen demnächst auch in Deutschland auf den Straßen rollen dürfen. Es ist das erste Thema unserer Sendung. Der Bundesrat hat sich auch damit befasst heute, wie zukünftig mit Schaulustigen umgegangen werden soll, die Rettungseinsätze behindern. Vor der Sendung habe ich mit einem Verkehrspsychologen darüber gesprochen, warum Menschen bei Verkehrsunfällen überhaupt Fotos von Verletzten oder gar Toten machen oder zumindest versuchen, Fotos zu schießen. Wir blicken auch nach Österreich. Etwas mehr als eine Woche sind es noch bis zu den Europawahlen. Nun ist ein Video aufgetaucht, das Vizekanzler Heinz-Christian Strache, gelinde gesagt, überhaupt nicht gut aussehen lässt. Es zeigt, wie Strache einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte Staatsaufträge anbietet, wenn sie ihn zum Wahlsieg verhilft. Das Video können Sie auch im Internet angucken. Auch dies ist ein Thema dieser Sendung, an deren Ende wir an eine tolle, wenn auch kurze Karriere zurückerinnern. Laura Dahlmeier beendet ihre Karriere und das mit gerade mal 25 Jahren. Was diese noch so junge, so erfolgreiche Biathletin bewegt hat, diesen Schritt zu gehen, gleich mehr. Am Ende der Sendung in der Presseschau um Ende, kurz vor Mitternacht, geht es unter anderem auch um die Elektroroller. Und damit wollen wir auch anfangen. Monatelang war darüber diskutiert worden, über die Pläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU. Es ging um Geschwindigkeitsklassen und darüber, ob Elektroroller auf Fußwegen fahren dürfen. Nun hat der Bundesrat dem zugestimmt, hat grünes Licht gegeben. Das bedeutet, kleine elektrisch betriebene Tretroller könnten bald auch ganz offiziell durch deutsche Städte flitzen. Wer darf sie fahren? Wo sollen sie fahren? Die Details, alle Fachbegriffe und auch politische Reaktionen aus Berlin hören Sie von Matthias von Lieben.
Schon vor der eigentlichen Abstimmung über die Zulassung der E-Scooter an diesem Vormittag im Bundesrat nahm die Sozialdemokratin und Vorsitzende der Länderverkehrsministerkonferenz Anke Rehlinger das Ergebnis vorweg.
Der Bundesrat rollt dem Wochenende entgegen.
Anschließend hat die Länderkammer der Verordnung für die Elektro-Kleinstfahrzeuge von Verkehrsminister Andreas Scheuer zugestimmt und damit den Weg für die Benutzung von E-Scootern in deutschen Städten freigemacht. Allerdings mit Änderungen. Die E-Scooter sollen in Zukunft generell erst für Jugendliche ab 14 Jahren erlaubt werden und nicht, wie zunächst vom Verkehrsministerium vorgesehen, bei langsameren Modellen bis zu 12 km/h schon ab 12 Jahren. Und entgegen der ursprünglichen Pläne sollen die Tretroller auch nicht auf Gehwegen fahren, sondern grundsätzlich nur auf Radwegen. Der Verkehrsminister, der die Änderungen vorab akzeptiert hatte, sprach gegenüber der deutschen Presseagentur von einer guten Einigung für alle Verkehrsteilnehmer. Sein parlamentarischer Staatssekretär Steffen Bilger schloss sich dem bei seiner Rede im Bundesrat an.
Denn wir ermöglichen damit eine völlig neue Form, sich fortzubewegen. Kurz, wir ermöglichen moderne Mobilität. Und zwar eine, die nicht nur umweltfreundlich, schnell und bequem ist, sondern, auch das kann man an der Stelle ja mal sagen, die einfach auch Spaß macht.
Noch vor der Sommerpause soll ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden. Die Scooter gelten als Kraftfahrzeuge und müssen Mindestanforderungen erfüllen. Dazu zählt etwa, dass sie verkehrssicher sind, also bremsen können und Licht haben. Außerdem brauchen sie eine Haftpflichtversicherung, nachgewiesen durch eine Plakette, eine Typengenehmigung vom Kraftfahrtbundesamt und eine EU-Zertifizierung. Eine Helmpflicht soll es nicht geben, einen Führerschein brauchen die Fahrer auch nicht. Die knapp 20-minütige Debatte im Bundesrat verlief wenig kontrovers. Der Tenor, E-Scooter sind umweltfreundlich und ebnen den Weg für eine Mobilitätswende. Zu bedenken gaben jedoch alle Redner, auf den Radwegen könnte es jetzt eng werden, worauf auch Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hinwies. Es sei völlig klar,
dass es zu Konflikten kommt. Und dementsprechend täten wir gut daran, eine fahrradfreundliche Novelle der Straßenverkehrsordnung auf den Weg zu bringen.
Grüne und Linke im Bundestag begrüßten die Entscheidung des Bundesrats ebenfalls, warben jedoch für einen Ausbau der Radwegeinfrastruktur. Auch Umweltschützer sehen die E-Scooter als Baustein einer Verkehrswende, fordern aber eine größere Debatte darüber, welchen Raum welches Verkehrsmittel bekommt. Zum Beispiel BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg.
In den meisten Städten sind ohnehin schon viel zu klein und überlastet und wir sehen die Gefahr, dass jetzt auch auf dem Radwegen der nicht motorisierte Verkehr durch den motorisierten Verkehr verdrängt wird,
sagte Hilgenberg gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Auch Stefanie Krone, Pressesprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC, begrüßte die Zustimmung des Bundesrats. Ihre Freude ist jedoch getrübt, denn sie befürchtet, jetzt könnte es auf den sowieso schon zu kleinen Radwegen ziemlich eng werden.
Jetzt ist der späteste Zeitpunkt, darüber nachzudenken, den Platz neu aufzuteilen und dieser neuen Formen der Mobilität einfach mehr Platz zu geben. Das heißt, Parkspuren raus und auch meine Fahrspur raus und tatsächlich breite, komfortable Radspuren, wo dann auch diese neuen Zweiräder, E-Scooter gemeinsam mit den Fahrrädern unterwegs sein können.
Der Bundesrat erlaubt die Elektroroller, schlägt vor, dass diese kommen dürfen. Matthias von Lieben berichtete aus Berlin. Mehr Spielzeug als Fahrzeug, Bundesrat erlaubt E-Scooter. Der Tenor des Kommentars zu dem Thema von Nadine Lindner. Falls Sie ihn um kurz nach 7 nicht gehört haben, Sie finden ihn auch im Internet unter dlf.de. Die Elektroroller, nicht das einzige Thema heute in der Länderkammer, nicht das einzige, das mit Verkehr zu tun hatte. Die Bundesländer machen Druck, wollen, dass Gaffer, also Schaulustige, die bei Rettungseinsätzen stören, härter bestraft werden. Andrea Müller.
Gaffer, die Fotos machen von Verletzten oder die Hilfskräfte behindern, machen sich strafbar. Die Gesetze wurden in den vergangenen Jahren verschärft. Gebracht hat es wenig, meint die Länderkammer. Obwohl auch die Polizei stärker durchgreift, sei es nicht gelungen, die Missstände zurückzudrängen, heißt es in einem Entschließungsantrag des Bundesrates. Auf Antrag des Landes Baden-Württemberg fordern die Länder nun, dass der Bundestag nacharbeitet. Der Entwurf sieht vor, künftig auch Gaffer zu bestrafen, die Fotos oder Videos machen von tödlich verunglückten Opfern und diese in der Öffentlichkeit bloßstellen. Der Bundestag solle sich unverzüglich mit dem Entwurf befassen und die Lücke im Gesetz schließen, fordern die Bundesländer. Seit fast einem Jahr liege der Gesetzentwurf dem Bundestag vor, kritisiert die Länderkammer, getan habe sich seitdem nichts. Die Entschließung geht nun an Bundestag und Bundesregierung. Eine Frist für Befassung und Entscheidung steht aber nicht drin.
Die Bundesländer wollen, dass bei Rettungseinsätzen störende Schaulustige, sogenannte Gaffer, härter bestraft werden, Andrea Müller berichtete. Ich bin verbunden mit Don Devol. Er leitet das Institut für Verkehrssicherheit für den TÜV Thüringen und ist außerdem ehrenamtlich Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Guten Abend, Herr Devol.
Ja, guten Abend, Herr Heinrich.
Finden Sie diesen Vorstoß der Bundesländer sinnvoll?
Also ich finde ihn zunächst mal sehr gut, weil es ein Signal sozusagen in die Bevölkerung hinein ist und es greift ein aktuelles Phänomen auf. Insofern befürworte ich das, ja.
Es gibt ja immer wieder Nachrichten, der ein oder andere von uns hat vielleicht auch schon selbst erlebt, Menschen, die versuchen, Fotos von Verletzten oder gar Toten bei Unfallorten zu machen, teilweise in Krankenwegen hinein. Sie finden also mit Gesetzen oder mit Strafen, die darauf folgen, die können da helfen.
Dass dieses Verhalten sanktioniert werden sollte, steht außer Frage für mich. Das Ganze steht und fällt natürlich auch mit der Präsenz der Polizei, das heißt mit der Überwachungsdichte und überhaupt der Eingriffsmöglichkeiten der Polizei. Es nützen Strafen und Gesetze nichts, wenn sie nicht durchgesetzt werden. Das ist wie mit Kindern auch. Ich kann sehr viele Regeln aufstellen, wenn ich sie aber nicht überwache und auch dann sanktioniere, dann kann es sogar das Gegenteil bewirken.
Es gäbe ja sozusagen auch die Möglichkeit, Sichtschutzwände am Tatort aufzustellen oder ähnliches.
Ja, das ist aber mehr eine passive Maßnahme, die schützt. Die ist sicherlich auch sinnvoll und für die Opfer und deren Angehörigen auch gut. Aber sie bringt insofern nichts, als die Sanktionsmöglichkeiten da sehr eingeschränkt sind und die Möglichkeit der Polizei, das zu unterbinden bzw. die zu verfolgen, die das Verhalten zeigen, sehr schwierig sind. Also nochmal, wenn ich keine Polizei am Ort habe, nützen auch Sanktionsmöglichkeiten oder Maßnahmen nicht. Man muss sich ja natürlich auch fragen, was sind das für Leute und was für ein Verhalten zeigen die und wie kann man dem überhaupt beikommen. Und da, glaube ich, ist das eine übergeordnete Einstellung, die solche Leute an den Tag legen. Die Zeiten, in denen es reine neugierige Leute oder Neugierde war, was dahinter steckte als Motiv. Die Zeiten sind ja vorbei. Das ist ja ein anderes Phänomen. Neugierde ist sicherlich, spielt da eine Rolle, aber durch die neuen Medien und neuen, insbesondere sozialen Medien, hat das ja nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit und Bedeutung gewonnen.
Also Sie würden sagen, das ist ein Katalysator in gewisser Hinsicht?
Ja, ich hatte vorhin in der Diskussion im Privaten von Brandbeschleuniger geredet. Also ich sehe es schon dramatisch. Man muss sich natürlich fragen, was macht es mit einem, wenn ich Lust darauf habe, abends beim Essen im Restaurant mein Essen zu fotografieren und dann das zu posten. Was für Motive stecken dahinter? Es hat was mit Identität zu tun, es hat was mit sich wichtig fühlen, also Selbstwertgefühl zu tun. Womit identifiziere ich mich? Mit Reaktionen anderer in den sozialen Medien. Das ist sehr stark damit verbunden. Und dieses Phänomen übertragen jetzt auf die Situation im Straßenverkehr hat natürlich verheerende Wirkung.
Nun ist ja aber ein fotografiertes Essen oder vielleicht die lackierten Zehennägel am Strand nochmal eine andere Kategorie, als jemanden zu fotografieren, der verletzt oder sogar tot genau. In einem Krankenwagen liegt.
Wird natürlich auch nicht jeder, der sein Essen fotografiert, der wird auch am Unfall die Opfer fotografieren. Aber ich will nur darauf zurückkommen, auf das Phänomen, das, was dahinter steht, nämlich eben sich wichtig zu fühlen, wenn man schnell und mit möglichst drastischen Bildern seine Facebook-Seite bestücken kann. Das, glaube ich, ist schon vergleichbar. Es wird eine kleine Gruppe sein. Es werden nicht alle, die Facebook mögen und sich da posen und einbringen, wird das nicht begeistern. Aber das Medium selbst forciert das natürlich.
Also Sie würden gar nicht mal sagen, dass es eine Faszination am Leid anderer ist, sondern vielleicht eine Art Geltungsdrang.
Richtig. Sehe ich genauso. Sehe ich genau in diese Richtung. Ich glaube nicht, dass es, was weiß ich, Sadismus oder sonst irgendein Bedürfnis ist, sondern dass es tatsächlich was mit Selbstwert zu tun hat und mit Anerkennungs- und Geltungssucht. Und das sind die Treiber. Wer am schnellsten ein möglichst schrecklichstes Foto oder vielleicht sogar ein Video hochgeladen.
Da mache ich jetzt natürlich die ganz große Kiste auf, aber was muss denn da passieren, um das wieder einzudämmen oder wieder einzufangen?
Sie sprechen ja jetzt mit einem Verkehrspsychologen und ich sehe das aus dieser Richtung. Auch die Leute bewegen sich ja im Verkehr und wir haben es ja auch mit anderen Phänomenen zu tun im Straßenverkehr. Es ist in letzter Zeit sehr viel in den Zeitungen und Medien berichtet worden über Hochzeitszüge sozusagen, die Autobahnen blockieren und Klappstühle und Klapptische und Sektflaschen aufmachen und da stundenlang Autobahnen blockieren und solche Dinge. Das sind alles Phänomene, wo man sich fragen muss, was für eine Einstellung sowohl gegenüber Gesetzen, gegenüber Regeln, gegenüber den Bedürfnissen anderer Leute stecken dahinter und wie wirkt sich das insgesamt auf unseren Straßenverkehr aus und was für Leute sind das, die sich so verhalten. Und ich würde sogar behaupten, man ist berechtigt zu zweifeln, ob die überhaupt geeignet sind, beispielsweise ein Fahrzeug zu führen. Geeignet sind, sich im Straßenverkehr regelhaft und regelgerecht zu verhalten. Das heißt, ich würde an die Fahrerlaubnis gehen und überprüfen lassen, ob diejenigen überhaupt geeignet sind, eine Fahrerlaubnis zu bekommen und zu behalten.
Und wie stellt man sowas fest? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an mein persönliches Beispiel denke, ich bin häufig auf der Autobahn unterwegs, Lichthupe auf der Autobahn, ist mir persönlich schon häufiger passiert, da fasse ich mir jedes Mal an den Kopf und bin dann überrascht, wer dann in solchen Autos sitzt. Das sind nicht nur die jungen Männer, sondern das sind auch ganz andere Leute. Wie will man sowas beikommen, wenn zum Beispiel Dashcams weiterhin verboten bleiben?
Es ist wieder die Frage der Überwachungsdichte. Wenn ich keine Geschwindigkeitskontrollen mache, dann erwische ich natürlich auch nicht die Raser. Wenn ich keine Alkoholkontrollen mache, dann erwische ich auch keinen Trunkenheitstäter. Also das hängt sehr stark an der Verfolgung. Und da ist natürlich die Polizei gefragt, beziehungsweise auch der Gesetzgeber, beziehungsweise die Länder, entsprechend die Polizei auszustatten. Ich glaube schon, dass es einen, der sich nicht an Regeln hält, sehr wehtut, wenn er sich zum Beispiel einer medizinisch-psychologischen Untersuchung unterziehen müsste, um zu belegen, dass er doch geeignet ist, obwohl er das und das Verhalten gezeigt hat. Unter anderem auch eine Autobahn zu blockieren, einen Schwerverletzten zu fotografieren etc., was wir jetzt gerade diskutieren.
Don de Wohl, Verkehrspsychologe, ganz lieben Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Promis wie Roger Waters von der Band Pink Floyd unterstützen sie. Auch der südafrikanische Bischof und Apartheid-Gegner Desmond Tutu stellt sich hinter sie. Doch die israelkritische BDS-Bewegung ist umstritten. Nun hat der Bundestag Position bezogen. Aus Berlin hören Sie den Bericht von Janina Lückhoff, die auch noch einmal darüber aufklärt, für was das Kürzel eigentlich steht.
Mit großer Mehrheit haben die Fraktionen von Union, SPD, FDP und Grünen für ihren Antrag gestimmt, der BDS-Bewegung entschlossen entgegenzutreten. BDS, das steht für Boykott, Desinvestment, Sanktionen. Damit wollen die Aktivisten Israel isolieren. Für sie ein Zeichen des Widerstands gegen die Besetzung palästinensischer Gebiete. Aus Sicht von Union, SPD, FDP und Grünen spricht die Bewegung Israel das Existenzrecht ab. Das könne der Deutsche Bundestag nicht hinnehmen. In ihrem fraktionsübergreifenden Antrag fordern die vier Fraktionen deshalb, der BDS-Bewegung Unterstützung und finanzielle Förderung zu versagen. Zahlreiche Redner verurteilten die Kampagnen der Aktivisten und erinnerten an die Anfänge des Nationalsozialismus in Deutschland, etwa Sebastian Brehm von der CSU.
Kauft nicht bei Juden, so war es geschrieben. Und heute findet man Aufkleber mit dem Text Don't buy, also kauft nicht von Israel. Auf israelischen Produkten mit dem Verweis auf die BDS-Bewegung. Das ist ein nicht hinnehmbarer Zustand. Das ist eine Aktion, die nicht mit einer Kritik an der Regierung Israels zu tun hat, sondern das ist klar antisemitisch motiviert.
Helge Lind von der SPD betonte, natürlich sei es weiterhin erlaubt, Kritik an der israelischen Regierung zu üben, aber nicht mit den Methoden der BDS-Bewegung.
Es kann eben nicht sein, und wir müssen es ächten, wenn in höchster historischer Insensibilität Boykottforderungen formuliert werden, wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird und wenn inakzeptabel und antisemitisch der jüdische Staat parallelisiert wird mit dem Nationalsozialismus.
Die Linksfraktion stimmte dem fraktionsübergreifenden Antrag nicht zu. Zwar lehnten auch die Linken die BDS-Bewegung ab, betonte deren Rednerin Heike Hensel. Eine pauschale Kriminalisierung von BDS-Unterstützern sei aber problematisch.
Ich finde, es stünde uns gut an, wenn wir Befürchtungen aus der israelischen Zivilgesellschaft, die sich ja auch an uns Mitglieder des Deutschen Bundestages gewandt haben, dass mit ihrem Antrag hier Presse- und Meinungsfreiheit unter Druck geraten können, in den Beratungen auch stärker berücksichtigt worden wären.
Auch Teile der Grünen distanzierten sich von dem Antrag, weil er die Bewegung zu pauschal als antisemitisch verurteile. Die AfD, deren Redner Jürgen Braun seine Partei als die Partei der Freunde Israels im Bundestag bezeichnete, enthielt sich mit dieser Begründung.
Die Altparteien kritisieren in ihren Anträgen nur einzelne Kampagnen der BDS-Bewegung. Sie drücken sich davor, diese widerwärtige antijüdische Hetze im Kern beim Namen zu nennen. Das sofortige Verbot von BDS fordern sie nicht.
Eine Äußerung, die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth so nicht stehen lassen konnte.
Herr Braun, ich wäre sehr vorsichtig mit dem Zitat Altparteien. In diesem Zusammenhang aus der allerdunkelsten Geschichte ist dieses Wort zitiert worden, immer wieder von Josef Goebbels. Und ich gehe davon aus, dass Sie das nicht zitieren.
Zu weiteren Ordnungsrufen musste Roth in dieser Debatte aber nicht ausholen.
Janina Lückhoff. Österreichs Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist massiv ins Zwielicht geraten. In einem Video, das kurz vor der letzten Nationalratswahl im Sommer 2017 spielt, bietet er einer angeblich reichen Russin dubiose Tauschgeschäfte an. Christina Kotter.
Das Treffen war offensichtlich eine Falle und die Frau ein Lockvogel. Trotzdem ist der Inhalt brisant. Denn Strache signalisiert seine Bereitschaft, auf Wahlkampfhilfe mit politischen Gegenleistungen zu reagieren. Zum Beispiel im Falle einer Regierungsbeteiligung öffentliche Aufträge zuzuschanzen. In dem Video deutet Strache auch möglicherweise illegale Parteispenden an, die beim Rechnungshof nicht auftauchen würden.
Es gibt ein paar sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Das ist
jetzt nicht, ja. Also
die Zahlen sind nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein.
Okay, Beispiel.
Das musst du erklären, Verein.
Ich habe schon vorher gehört.
Du musst erklären, dass das nicht rechnungslos.
Die Szene spielt kurz vor dem Nationalratswahlkampf im Juli 2017. Strache spielt dabei auch den Gedanken durch, dass die angebliche Oligarchin relevante Anteile an der Kronenzeitung erwerben könnte, um dann wiederum den Wahlkampf der FPÖ medial zu unterstützen.
Frau Winter, wenn Sie wirklich die Zeitung vorher übernimmt, wenn es wirklich vorher, in dieser Wahlperiode, zwei, drei Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen, dann passiert ein Effekt, wenn das Medium in zwei, drei Wochen vor der Wahl plötzlich dieses Medium auf einmal uns pusht,
ja,
eben, dann hast du recht. dann machen wir nicht 27. Dann machen wir 24.
Ja. Laut Spiegel hat Strache das Treffen in der Villa schriftlich bestätigt. Er wird zitiert mit den Worten, das Treffen sei rein privat gewesen, tatsächlich sei aber kein Geld geflossen. Er habe auch auf die Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung hingewiesen. Wer das Material den Medien zugespielt hat und welche Motive dahinter stecken, ist nicht bekannt. Der Zeitpunkt eine Woche vor den Europawahlen lenkt aber den Fokus nun auf die Regierungskoalition. Gleichzeitig wirft das jetzt veröffentlichte Video ein neues Licht auf die Russland-Beziehungen der FPÖ. Diese treibt Strache seit 2018 offensiv voran. FPÖ-Generalsekretär Hafenecker erklärt am Abend, dass seine Partei das Material zurzeit von Rechtsanwälten prüfen lasse. Da das Video ganz offensichtlich illegal aufgenommen wurde, bereite man rechtliche Schritte vor. Auch die Opposition hat bereits reagiert. Sie fordert Aufklärung. Die Liste jetzt fordert sogar eine Entlassung Straches. Auch die Chefin der NEOS, Meinel Reisinger, findet, sowohl Strache als auch Giudenus seien rücktrittsreif. An Neuwahlen führe kein Weg mehr vorbei. Bundeskanzler Kurz von der ÖVP erklärte am Abend, morgen eine Stellungnahme abzugeben.
Heinz-Christian Strache in Bedrängnis, Christina Kotter berichtete. Es ist 23 Uhr und gleich 31. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. US-Präsident Donald Trump verschiebt seine Entscheidung über Sonderzölle für Autos. Sebastian Schreiber.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. US-Präsident Trump hält sich weiter offen, Autoexporte in die USA einzuschränken. In einer Mitteilung schrieb er, er habe den US-Handelsbeauftragten Lighthizer angewiesen, in den kommenden 6 Monaten Verhandlungen zu führen mit den betroffenen Exportstaaten. Explizit nennt Trump die Europäische Union und Japan. Die Menge an Autos aus dem Ausland sei potenziell eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA. Dagegen müsse sein Land etwas unternehmen, schrieb Trump in seiner Mitteilung. Zu diesem Schluss war ein Bericht gekommen, den das US-Handelsministerium im Februar vorgelegt hatte. Trump hatte zunächst 90 Tage Zeit zu entscheiden, ob er auf Grundlage des Berichts Strafzölle in Höhe von 25% auf Autos verhängt oder nicht. Nun verschafft sich der US-Präsident also nochmal Zeit. Deutsche Autohersteller würden die Sonderzölle hart treffen, denn sie exportieren besonders viele Fahrzeuge in die USA. US-Präsident Trump kritisiert schon seit langem die Handelspolitik der EU. Aus seiner Sicht ist es für Länder wie Deutschland einfacher und günstiger, Autos in die USA zu exportieren, als umgekehrt.
Nicht nur gegenüber den Europäern schlägt Trump versöhnliche Töne an, auch gegenüber Mexiko und Kanada glätten sich die Wogen. Jan Bösche.
Präsident Trump verkündete die Einigung im Weißen Haus. Man habe sich mit Kanada und Mexiko geeinigt, die USA würden ihre Produkte in diese Länder schicken können, ohne Zölle. Die Trump-Regierung hatte höhere Zölle auf Stahl und Aluminium eingeführt, unter anderem auch aus Mexiko und Kanada. Damit wollte sie die beiden Länder dazu bringen, das gemeinsame Freihandelsabkommen NAFTA neu zu verhandeln. Dazu kam es auch, das Ergebnis war ein neues Abkommen mit dem Namen USMCA, das US-Mexiko-Kanada-Abkommen. Die Zölle blieben bislang aber bestehen. Jetzt sollen die Stahl- und Aluminiumzölle fallen. Im Gegenzug versprechen Kanada und Mexiko, ihre Vergeltungszölle wieder zurückzunehmen. Sie hatten sich gegen US-Produkte wie Fleisch oder Bourbon gerichtet. Die Zölle galten als wichtiges Hindernis, dass das neue Freihandelsabkommen in Kraft treten kann. Es muss noch von den Parlamenten aller 3 Länder bestätigt werden. Kanada hatte immer klargemacht, dass es dem neuen Abkommen nicht zustimmen werde, solange die Zölle noch in Kraft sind. Aber auch Kongressmitglieder hier in Washington hatten ihre Zustimmung davon abhängig gemacht, dass die Trump-Regierung die Zölle wieder zurücknimmt. Ganz frei ist der Weg für das neue Freihandelsabkommen zwischen Kanada, Mexiko und den USA aber noch nicht. Im Kongress braucht Trump auch die Zustimmung der Demokraten. Sie haben bei mehreren Punkten noch Änderungsbedarf angemeldet.
Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen für Syrien verzweifelt ob der Eskalation in Idlib. Georg Schwarte.
Der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock hat dem Sicherheitsrat angesichts der eskalierenden Gewalt im syrischen Idlib vor der schlimmsten humanitären Katastrophe des 21. Jahrhunderts gewarnt. 180.000 Menschen hätten allein in den vergangenen 3 Wochen in der eigentlich entmilitarisierten Zone fliehen müssen. 18 Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen seien bombardiert worden, trotz bestehender UN-Resolutionen, die solche Angriffe ausdrücklich als Verstoß gegen internationales Recht gegeißelt hatten. Er wisse nicht, wer die Krankenhäuser bombardiere, wer immer verantwortlich sei, besitze aber eine moderne Luftwaffe und Präzisionsbomben, so Lowcock. Russland und Syrien wiesen jede Verantwortung für die Angriffe zurück. Lowcock deutete an, dass die Krankenhäuser möglicherweise bewusst als Ziele ausgewählt würden. Helfer, Ärzte und die UN geben regelmäßig die Koordinaten der Krankenhäuser an die Kriegsparteien, um versehentlichen Beschuss zu verhindern. Ob diese Informationen missbraucht, die Koordinaten als Zielkoordinaten für Bombenangriffe benutzt würden, könnten nur diejenigen beantworten, die die Bomben werfen, so Lowcock. Russland hatte wiederholt erklärt, Luftangriffe würden lediglich gegen Terrorziele geflogen, die Angriffe zudem mit großer Präzision ausgeführt.
Wir kommen zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Minus und landete bei 25.764 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss ebenfalls im Minus und landete bei 7.504 Punkten. Wie es in Frankfurt aussah, Volker Hirt.
Es war eine erstaunlich gute Woche für den DAX, der einiges zu überstehen hatte. Fundamentale Daten waren es weniger, die ihn bewegten, als vielmehr die gute oder schlechte Laune des Chefs im Weißen Haus. Donald Trump hat die Anleger mit dem Nasenring durch die Investitionsmanege gezogen. Daten und Fakten verblassen hinter Tweets aus Washington. Twitter entschied über Wohl und Wehe der Märkte. Am Anfang der Woche war viel weh. Der Handelskonflikt mit China drohte zu eskalieren und in Europa wurde laut die bange Frage gestellt, wann wir dran sind. Trump gab sich milde und gar nicht so allmächtig. Nach dem Motto, einer nach dem anderen, hat er die Sache mit den Extrazöllen bei der Einfuhr europäischer Autos erstmal zurückgestellt. Das kam gut an, der DAX gönnte sich einen Riesensatz nach oben und von dort kam er gar nicht mehr richtig zurück. Am letzten Handelstag sah es zunächst nach gehörigen Gewinnmitnahmen aus, dann aber verabschiedete sich Donald Trump nochmal versöhnlich und machte aus dem Gerücht mit den europäischen Autos nochmal ein Statement. Und dann war die zwischenzeitliche Talfahrt gebremst. Aber es waren dennoch die Autowerte, von denen sich die Anleger trennten, nach dem Motto, wer weiß, was nächste Woche wieder aus dem Weißen Haus gezwitschert wird. Der DAX beendet den Parketthandel mit einem leichten Minus von 0,5% und steht bei 12.245 Punkten. Diese Woche war keine, die Ruhe und Vertrauen in die Märkte bringt. Zu viel ist abhängig von der weiteren Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Beide Seiten zeigen sich streithaft und unversöhnlich. Asiaten tun ja immer alles, um ihr Gesicht nicht zu verlieren. Und in diesem Punkt ist auch der US-Präsident sehr asiatisch.
Blick auf die britische Insel. Wochenlang wurde zwischen der britischen Regierung und der Opposition über einen Kompromiss im Brexit-Streit verhandelt. Nun ist klar, sie sind vorerst gescheitert. Jens-Peter Marquardt.
Die Gespräche zwischen der konservativen Regierung und der Labour-Opposition waren schon längst an einem toten Punkt angelangt. Eigentlich ging es zuletzt nur noch darum, wer den Stecker zieht und die Gespräche abbricht. Am Ende war es heute Labour-Chef Jeremy Corbyn, der diesen Job übernahm. Diese Gespräche haben ihr natürliches Ende erreicht, denn die Premierministerin hat jetzt ihren Rücktritt angekündigt und gleichzeitig sagen immer mehr Kabinettsmitglieder und andere Konservative, dass sie von diesen Gesprächen nichts halten. Deshalb beenden wir die Verhandlungen. Corbyn erklärte, seine Partei habe ihren guten Willen gezeigt. Es habe auch ein paar Fortschritte gegeben, aber eben nicht genug. So sei die Regierung nicht auf die Labour-Forderung eingegangen, nach dem Brexit eine dauerhafte Zollunion mit der EU zu bilden. Die Premierministerin gab dagegen der Labour-Party die Schuld am Abbruch der Gespräche.
Wir haben in einigen Punkten Gemeinsamkeiten gefunden. Aber wir haben nicht die Tatsache überwinden können, dass es in der Labour-Party keine gemeinsame Position gibt, ob man wirklich den Brexit will oder lieber ein zweites Referendum.
6 Wochen lang hatten die Regierung und die größte Oppositionspartei miteinander gesprochen. May war auf Corbyn zugegangen, nachdem sie 3-mal mit dem EU-Austrittsabkommen im Unterhaus gescheitert war. In der ersten Juniwoche will sie dieses Austrittsabkommen noch einmal über einen Umweg ins Unterhaus einbringen, indem sie nun die dazugehörigen Ausführungsgesetze zur Abstimmung stellt. Diese Ankündigung Anfang der Woche war schon ein Anzeichen dafür, dass auch May von einem Scheitern der Gespräche mit der Opposition ausgeht. Es gibt allerdings nur geringe Aussichten, dass die Premierministerin in gut 2 Wochen eine Mehrheit für die Austrittsgesetze im Unterhaus erreichen kann. Und nach dem Abbruch der Gespräche mit der Opposition sind sie nun noch geringer. Der entscheidende Grund für das Ende der Verhandlungen ist aber, dass beide Parteien, Konservative und Labour, über den Weg heraus aus der EU auch intern völlig zerstritten sind. Jeder Kompromiss hätte Konservative und Labour vor eine Zerreißprobe gestellt. Und so war es denn kein Wunder, dass sich als erste die Hardline-Brexiteers der Konservativen über das Ende der Gespräche freuten. Andrew Bridgen, der in der konservativen Fraktion zu denen gehört, die einen klaren und harten Schnitt mit der EU wollen, erklärte:
What we need to do is for the Prime Minister to stand down.
Die Premierministerin muss jetzt zurücktreten. Wir brauchen einen Nachfolger, der an den wahren Brexit glaubt. Ihr Austrittsabkommen ist nicht akzeptabel. Damit verlassen wir die EU nicht, sondern lassen uns weiter auf Dauer von der EU kontrollieren. Dafür kann ich nicht stimmen. May will nach der neuen Abstimmungsrunde im Unterhaus Anfang Juni den Fahrplan für ihren Rücktritt bekannt geben. Mehr als ein Dutzend Konservative innerhalb und außerhalb des Kabinetts machen sich Hoffnungen darauf, sie zu beerben. Boris Johnson, der ehemalige Außenminister und Anführer der Austrittsbewegung beim EU-Referendum 2016, hatte gestern bereits seinen Hut in den Ring geworfen.
Aus London Jens-Peter Marquardt. Vor 5 Jahren hatte die Parlamentarische Versammlung des Europarats Russland das Stimmrecht und einige andere Rechte entzogen. Grund? Damals die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Teilweise schien ein Ausscheiden Russlands aus dem Europarat unabkehrbar. Das ist wohl nun vom Tisch. Carsten Schmiester.
Mehrheitlich, aber nicht einstimmig. Zumindest nicht ohne Widerspruch haben sich die Außenminister der Europaratsländer in Helsinki für die Lockerung der Maßnahmen gegen Russland ausgesprochen, das die Arbeit des Rates seit 2014 boykottiert. Eine Reaktion auf eben diese Sanktionen, die nach der Krim-Annexion verhängt worden waren. Unter anderem hatten russische Abgeordnete im Rat das Stimmrecht verloren. 3 Jahre später stellte Moskau dann die Beitragszahlungen ein. Eine Eiszeit, der jetzt leichtes Tauwetter folgen könnte, so Finnlands amtierender Außenminister Timo Soini. Russland hat beim Treffen erklärt, dass es im Europarat bleiben will. Dafür müssen sie ihren Verpflichtungen, auch den Zahlungsverpflichtungen, aber voll nachkommen. Und das ist eine gute Nachricht. Auch für den deutschen Außenminister. Heiko Maas sprach am Rande des Treffens mit Journalisten und lobte die Ergebnisse von Helsinki, wo zum einen das 70. Jubiläum des Europarates und seine Erfolge bei der Stärkung und Durchsetzung internationalen Rechts gefeiert und mit Blick auf Russland beschlossen worden sei,
dass in der Parlamentarischen Versammlung, die im Juni stattfindet, alle Delegationen Zugang haben soll, auch die russische. Das ist eine Voraussetzung, dafür zu sorgen, dass Russland auch zukünftig dem Europarat angehört. Und genauso, dass wir uns auf einen Mechanismus verständigt haben, mit dem es in Zukunft möglich sein soll, auch Länder, die Mitglieder des Europarates sind, zu sanktionieren.
Mit einem neuen Sanktionskatalog, etwa für den Fall, dass sie auf dem Gebiet der Menschenrechte gegen Grundsätze des Rates verstoßen. Kritiker des Beschlusses, auf Russland zuzugehen, waren nach Informationen aus dem Rat die Ukraine, Georgien und auch die 3 baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland. Timo Soini bestätigte das bei der abschließenden Pressekonferenz nicht im Detail, räumte aber ein, dass, Zitat, einige Staaten die Dinge ein wenig anders sehen. Sie haben sich aber nicht durchgesetzt mit ihrer Kritik, dass die letztliche Lockerung der Sanktionen von Moskau als Zeichen sich zumindest abschwächenden Protestes gegen die Krim-Annexion verstanden werden könnte. Heiko Maas widersprach dem. Er betonte,
dass es nichts verändert an unserer Haltung zu Fragen in der Ostukraine oder die Tatsache, dass die Annexion der Krim völkerrechtswidrig gewesen ist. Ich glaube aber, dass diejenigen, die Russland aus dem Europarat drängen wollen, dem Europarat mehr schaden damit, als dass sie Russland schaden.
Weniger der russischen Regierung, sondern vor allem den rund 140 Millionen Menschen in dem Land, die nur beim Verbleib Russlands im Europarat auch weiterhin unter dem Schutz der Europäischen Menschenrechtskonvention stehen und Zugang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben. Viele, so Maas, hätten von diesem Recht in der Vergangenheit Gebrauch gemacht. Ihnen diese Möglichkeit offen zu halten, sei wichtig für die russische Zivilgesellschaft.
Carsten Schmiester. Einen solchen Anstieg hat es seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr gegeben. Deutschland gibt dieses Jahr 5 Milliarden Euro mehr für Verteidigung aus als im Vorjahr. Caroline Born.
Deutschland gibt so viel für Verteidigung aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nach Angaben der dpa sollen dieses Jahr über 47 Milliarden Euro in Rüstung und andere für die NATO relevante Ausgaben fließen. Das habe die Bundesregierung an die NATO gemeldet. Der Wehretat ist damit um mehr als 5 Milliarden höher als im Vorjahr. Begrüßt wird das unter anderem von der CDU und CSU.
Wir müssen bereit sein, in die Sicherheit unseres Landes zu investieren. Dafür ist es notwendig, die Bundeswehr ordentlich auszustatten und die Bundeswehr zu modernisieren,
sagte Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Union, unserem Hauptstadtstudio. Die Bundeswehr habe unter anderem die Aufgabe der Bündnisverteidigung. Dafür müsse jetzt in die Ausstattung investiert werden. Beispielsweise in das Mehrkampfschiff, den schweren Transporthubschrauber oder das taktische Luftverteidigungssystem, so der CDU-Politiker. Deutschland gibt damit 1,35% des Bruttoinlandsprodukts für den Wehretat aus. Einen solchen Anstieg hat es seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr gegeben. Damit will die Bundesregierung offenbar den Streit in der NATO um die Verteidigungsausgaben entschärfen. Die USA kritisiert seit geraumer Zeit, dass Deutschland seinen Verpflichtungen nicht nachkomme. Sie verlangen bis spätestens 2024 mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben.
Es ist klar vereinbart in der NATO, dass jedes Mitglied die 2% fest im Visier hat.
So Otte. Er interpretiert das 2%-Ziel allerdings anders, nämlich als Richtwert. Deutschland habe bis 2024 zugesichert, 1,5% des Bruttoinlandsprodukts in die Bundeswehr zu investieren. Auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagte zuletzt bei einem Besuch in Washington, Deutschland werde 2024 die 1,5%-Marke erreichen. Danach soll es in Richtung 2% gehen. Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, hält nichts vom 2%-Ziel.
Während Donald Trump gerade eine außenpolitische Vereinbarung nach der nächsten sprengt, ist offensichtlich die größte Sorge der Verteidigungsministerin, seine Wünsche nach dem unsinnigen 2%-Ziel zu erfüllen.
Donald Trump würde sich von der Ausgabensteigerung sowieso nicht beeindrucken lassen, sagte Brugger unserem Hauptstadtstudio. Trump hatte im letzten Sommer sogar mit einem Austritt der USA aus dem Bündnis gedroht, wenn nicht alle Bündnispartner sofort das 2%-Ziel erreichen würden. Brugger will dagegen auf Abrüstung setzen, denn sie hält es für naiv, dass mehr Militärausgaben für mehr Sicherheit sorgen würden.
Gleichzeitig kann natürlich auch eine unkontrollierte Aufrüstung in Europa, und wir beobachten das natürlich ganz massiv auf der russischen Seite, aber eben auch im Rahmen der NATO, kann am Ende dazu führen, dass wir nicht mehr Sicherheit für uns, sondern mehr Unsicherheit für alle auf der Welt haben werden.
Wie die USA auf die neuen Zahlen aus Deutschland reagieren, wird sich spätestens Ende Juni zeigen. Dann treffen sich die NATO-Verteidigungsminister. Dabei wollen sie auch über die Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten diskutieren.
Der deutsche Wehretat ist kräftig gestiegen, Caroline Born. Vor 8 Monaten hatten ein 17- und ein 19-jähriger Afghane einen jungen Mann in Köthen in Sachsen-Anhalt so schwer verletzt, dass er in der Folge an seinen Verletzungen starb. Die Tat sowie der kurz darauf organisierte Aufmarsch rechtsextremer Demonstranten in dem kleinen Ort in der Nähe von Dessau hatten im ganzen Land für Schlagzeilen gesorgt. Nun sind die beiden verurteilt worden. Bei der Urteilsverkündung kam es zu Tumulten. Christoph Richter.
Am Landgericht Dessau wurden heute zwei junge, 17- und 19-jährige Afghanen zu 2 Jugendstrafen von 1 Jahr und 5 Monaten sowie 1 Jahr und 8 Monaten verurteilt, wegen einer tödlichen Auseinandersetzung mit dem 22-jährigen Köthner Markus B. Die Stimmung im Gerichtssaal 18 des Landgerichts Dessau war emotional bis aggressiv. Bereits bei den ersten Worten der Urteilsverkündung weinte eine Schwester der Familie des Toten. Kurz darauf kam es zu Tumulten. Einer der Brüder wollte zum Angeklagten, warf brutal und mit viel Krach 2 Tische um, schrie, dass das Urteil viel zu milde sei. Erst durch den Einsatz von Polizeibeamten konnte die Situation beruhigt werden. Die Angeklagten wurden derweil für einen kurzen Moment aus dem Verhandlungssaal geschafft. Nach nur wenigen Minuten konnte die Urteilsverkündung weitergehen. Richterin Uda Schmidt reagierte mit Umsicht. Sie sagte, sie habe Verständnis für den ungewöhnlichen emotionalen Ausbruch der Brüder der Familie, weshalb sie letztlich die Beteiligten des Vorfalls auch nicht des Saales verwiesen hat. Auch nach der Sitzung zeigte die Familie wenig Verständnis für das Urteil.
Viel zu niedrig.
Ja. Ist nicht rechtens, ja.
Das ist Gerechtigkeitssinn für sowas.
Während der Urteilsverkündung wurde der Tatverlauf nochmal detailliert dargestellt. Einer der Täter stieß bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung dem Opfer gegen den Brustkorb, worauf er hinfiel, ohne sich abzustützen. Der andere habe mit dem Fuß ins Gesicht getreten, stampfend, aber nicht kraftvoll, wie es heißt. Zwar sei das 22-jährige Opfer schwer herzkrank gewesen und sei laut rechtsmedizinischen Gutachten an einem Herzinfarkt verstorben. Für die Vorsitzende Richterin Uda Schmidt sei der Tod aber keinesfalls ein bloßer Unfall gewesen, sagte sie in einem ruhigen und betont sachlichen Ton in der knapp eineinhalbstündigen Urteilsverkündung. Der Tod des Opfers sei von den Tätern billigend in Kauf genommen, fahrlässig herbeigeführt worden. Die Richterin sprach in diesem Zusammenhang in Richtung der Angeklagten von, Zitat, fehlender Achtung vor dem menschlichen Leben. Am Anfang und Ende der Urteilsverkündung richtete die Vorsitzende Richterin sehr eindringliche Worte an die Familie. Es gebe nichts Schlimmeres, als ein Familienmitglied durch einen tragischen Tod zu verlieren, sagte sie. Sie hoffe aber, dass die Familie irgendwann mit dem Tod ihres Familienmitglieds klarkommen würde. Den Angeklagten legte sie ans Herz, sich während der Haftzeit mit den Taten auseinanderzusetzen. Die Jugendstrafen nennt der Ankläger, der Dessauer Oberstaatsanwalt Hermann Josef Gerhards, nachvollziehbar.
Die Schwierigkeit lag darin, festzustellen, was an dem Tag tatsächlich passiert ist. Die Kammer hat es, ich glaube, für alle sehr gut nachvollziehbar festgestellt und letztendlich die rechtliche Würdigung ist auch nachvollziehbar. Und insofern, ich finde das Urteil gut.
Die Staatsanwaltschaft werde nicht in Revision gehen, so Gerhards gegenüber dem Deutschlandfunk, anders die Verteidigung, die sich das Urteil kommende Woche nochmal genau anschauen werde. Die große Schwierigkeit war letztlich, so betont es heute nochmal die Vorsitzende Richterin Uda Schmidt ausdrücklich, den tatsächlichen Tatverlauf zu rekonstruieren, weil viele der Beteiligten alkoholisiert, viele Gerüchte im Umlauf waren, die dann zu tatsächlich Erlebten wurden, aber mit dem objektiven Tatverlauf nur wenig zu tun hatten. Die Verurteilten bleiben in Haft, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Christoph Richter berichtete. Es war eine Ausnahmekarriere. Zweimal Olympiagold, 7 WM-Titel und einen Triumph im Gesamtweltcup. Laura Dahlmeier ist die mit Abstand erfolgreichste Biathletin der vergangenen Jahre. Mit erst 25 Jahren beendet sie nun ihre Karriere. Machen, was sie will. Das Freisein, das hat die Ausnahme-Biathletin schon immer in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt. Und jetzt zieht sie da richtig Konsequenzen. Andrea Otto.
Wahrscheinlich ist die Entscheidung vor ein paar Wochen irgendwo in mehreren tausend Metern Höhe auf einer Skitour im Iran gefallen. Ihre Art abzuschalten nach jeder Saison. Ihre Art, sie selbst zu bleiben.
Freiheit ist für mich was extrem Wichtiges. Also ich liebe die Freiheit. Und es ist für mich ganz schlimm, wenn ich zu sehr in so Zwänge drin bin.
Der Biathlonsport war manchmal Zwang für die Garmisch-Partenkirchnerin, aber auch die große Liebe und die größte Herausforderung. Keine konnte sich so schinden, so ans Limit und darüber hinausgehen.
Ich glaube, ich bin das erste Mal auf Ski gestanden mit 2 Jahren und da ist mir das schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ich habe viel investiert, ich habe sehr, sehr viel trainiert, war viel draußen, habe immer an das große Ziel gedacht.
Dem großen Ziel, die beste Biathletin der Welt zu werden, hat sie alles untergeordnet. Weltcup-Debüt 2013 gleich bei der WM, von da an ging es steil bergauf. Laura Dahlmeier ist Doppel-Olympiasiegerin, hat in ihrer Karriere bei Weltmeisterschaften unter anderem 7-mal Gold geholt und den Gesamtweltcup gewonnen. Das alles mit gerade mal 25 Jahren. Ihre beste Saison war 2016-2017, wo sie bei der WM in Hochfilzen mit 5-mal Gold Geschichte geschrieben hat.
Gold für die Gold-Laura!
Und Laura wollte noch mehr, ein weiteres Ziel, Olympiasiegerin werden. In Südkorea holte sie 2-mal Gold. Der Sprint war das perfekte Rennen, sagt sie heute. Mehr geht nicht. Und doch schlug sie im Verfolger nochmal zu.
Dahlmeier 3 Schuss, 3 Treffer. Dahlmeier 4 Schuss, 4 Treffer. Das könnte sowas wie der Assist zum Olympiasieg werden.
Laura Dahlmeier!
Mir ist keine Sportlerin in Erinnerung, die so das komplette Paket geschnürt hat zur perfekten Biathletin.
Doch danach war der Körper geschwächt und der Kopf leer.
Nach Olympia war da für mich echt so ein bisschen die Luft raus. Und auf einmal habe ich alle meine Ziele erreicht, alles von dem ich geträumt habe. Und dann habe ich mir natürlich im Frühjahr die Frage gestellt, was kommt jetzt? Wie geht's weiter?
Es kam ein Winter mit Höhen und Tiefen und 2 weiteren WM-Medaillen. Und auch die Frage nach dem Sinn kam wieder mit der Antwort, es gibt keine mehr. Sie habe keine Biathlon-Ziele mehr, sagt sie in einem 3 Seiten langen Brief an alle ihre Fans. Wen wundert's? Sie hat sich ihre Freiheit zurückgeholt. Auch die Freiheit, noch nicht genau zu wissen, was denn jetzt kommt.
Klar, ich möchte nach wie vor richtig viel Sport machen. Ich möchte draußen sein. Ich möchte das und das studieren oder den Beruf erlernen. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich glaube, ein bisschen spontan muss man da auch sein.
Da hat sie recht. Andrea Otto erinnerte. Ursula Kissel kommt jetzt mit der Presseschau.
Ja, und der Bundesrat hat der Zulassung von Elektrorollern in Deutschland zugestimmt. In den Kommentarspalten stößt das nicht nur auf Beifall. In der Süddeutschen Zeitung heißt es, mit E-Scootern lassen sich kurze Wege nicht nur zügig, sondern auch mit einem nicht zu vernachlässigenden Spaßfaktor zurücklegen. Die bloße Zulassung der elektrischen Tretroller reicht aber nicht. Rollerfahrer brauchen Platz. Die Befürchtungen sind berechtigt, dass es zu mehr Konflikten kommen wird, wenn sich Autofahrer, Radler und Fußgänger den öffentlichen Raum auch noch mit E-Scootern teilen müssen. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung bemerkt, bleibt es beim Status quo, wäre dieser Form der Mobilität nur eine Sache für Lebensmüde und der Boom schnell vorbei. So groß die Hoffnungen auch sein mögen, E-Roller allein machen eben noch keine Mobilitätswende. Die Rheinzeitung aus Koblenz erklärt, es sollten jetzt nicht gleich wieder 1000 Bedenken angemeldet werden. Ja, man kann auch mit einem E-Scooter stürzen und ja, auch dieses Gefährt birgt problematische Rohstoffe wie Lithium und Aluminium. Und ja, es werden viele Roller das Stadtbild prägen, wie bereits viele Leihräder. So ist das Leben und das ist besser, als keine neue Idee zu haben. Die jetzt beschlossenen Regeln sind freilich kaum der Weisheit letzter Schluss, finden die westfälischen Nachrichten aus Münster. Generell müssen Politiker und Verkehrsplaner umdenken, weg vom Verteilungskampf um knappe Flächen zwischen Rad, Roller und Schuhen. Es ist Zeit, dass die Autos Verkehrsfläche in den Innenstädten abgeben. Weiteres Thema ist die Debatte über ein Kopftuchverbot für Kinder an Grundschulen. Der Berliner Tagesspiegel schreibt, in Österreich ist das beschlossen worden. In Deutschland haben sich die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung sowie der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes ebenfalls für ein solches Verbot ausgesprochen. Die Begründungen klingen zunächst plausibel. Das Kopftuch gilt als Symbol eines politischen Islam. Es zu tragen sei integrationsfeindlich, heißt es. Der Staat müsse Kinder vor religiöser Bevormundung durch ihre Eltern schützen. Doch wer schützt die Rechte der Eltern? Die Frankfurter Rundschau meint, dass Mädchen gezwungen werden, mit einem Kopftuch in die Schule zu gehen, kann niemand gutheißen. Das tun auch die meisten Muslime nicht. Kinder sollen entscheiden können, ob und wie sie sich zu einer Religion bekennen. Die Frage ist also nicht, ob wir den Kindern diese Freiheit zugestehen, sondern ob ein Kopftuchverbot an Grundschulen der richtige Weg ist, sie sicherzustellen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle warnt, ein Verbot sei nicht die geeignete Lösung. Das fängt damit an, dass ein Verbot in Deutschland verfassungsrechtlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zulässig wäre. Die Stuttgarter Nachrichten betonen, in der islamischen Welt sinkt seit Jahren das Alter, in dem Mädchen ihren Kopf bedecken. Erzkonservative Muslime folgen dem Trend. Dieses Weltbild hat in einer staatlichen Schule, einer demokratischen Gesellschaft, nichts verloren. Die Schule sollte ein Freiraum sein, wo Kinder Gleichberechtigung und Respekt, mitunter auch eine Alternative zur geistigen Enge der Eltern erleben.
Ursula Kissel mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Am Mikrofon dieser Sendung war Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.